Jo, guten Morgen. Starten wir mal. Wir wollen jetzt ein bisschen mehr in die Physik auch reingehen. Das heißt also, die Mathematik schon nicht verlassen, aber trotzdem auch ein bisschen mehr Physik machen. Und wir werden uns jetzt den bewegten Ladungen im Vakuum mal zuwenden, hatte ich das letzte Mal angekündigt. Und dann wahrscheinlich erst beim nächsten Mal dann bei so etwas wie dem Hertzschen Dipol landen. Und ja, schauen wir mal, wie wir da hinkommen. Vakuum hat den Vorteil, dass wir alles, was D heißt, nun E nennen dürfen. Na, also das elektrische Feld ist jetzt ausschließlich halt eben das Feld E, weil es gibt ja keine Dielektrizitätskonstante. Also es gibt schon eine, aber die ist halt eben 1. Und alles, was B heißt, na, nennen wir einfach jetzt H. Also einfach uniform. So, das heißt letztendlich, die Maxwell-Gleichungen sind halt eben einfach, dass die Divergenz von dem E-Feld gleich 4 Pi rho ist, dass die Divergenz vom H-Feld weiterhin 0 ist, dass die Rotation des E-Feldes sich aus der zeitlichen Ableitung des H-Feldes halt eben herleitet und dass die Rotation des H-Feldes einerseits als 1 durch c dE nach dt geschrieben ist, hi. Und andererseits sich von den Strömen halt eben herleitet. Und jetzt hatte ich gesagt, wir behandeln bewegte Ladung. Das heißt, wir haben bei dem Rho nicht nur das Rho von R, sondern wir haben da sogar ein Rho von T. Und dasselbe haben wir jetzt hier bei den elektrischen Strömen. Das ist ein J von R und T. Das heißt also, wir haben sowohl ortsabhängige, das hatten wir schon die ganze Zeit, als auch jetzt zeitabhängige Ladung bzw. Stromdichten. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob in der Hauptvorlesung schon gesagt wurde, dass wir bei so einer, also das kann man generell machen, dass wir jetzt halt eben die beobachtbaren elektrischen und magnetischen Felder zurückführen auf Potenziale. Schon mal gesagt worden? Noch nicht. Okay, dann machen wir das jetzt hier also zum ersten Mal. Ist aber nichts Neues, weil das haben wir in der Mechanik auch schon gemacht. Na, in der Mechanik Gravitationskraft. Wo führen wir die Gravitationskraft zurück? Auf ein Potenzial. Ja? Und zwar auf das Potenzial, wo man dann halt anschließend Potenzial und potenzielle Energie mehr oder weniger auch gleichsetzen können. Also, das heißt, wir führen also jetzt sowohl das E als auch das H-Feld auf ein Potenzial zurück. Für das erste Potenzial und zwar auf zwei Potenziale zurück. Das sollte ich vielleicht noch dazu sagen. Und zwar einmal auf ein skalares Potenzial und einmal auf ein Vektorpotenzial. Also, wenn man es ganz ernst nimmt, haben wir eigentlich vier Größen. Also die drei des Vektorpotenzials, die x, y, z-Komponente und dann das skalare Potenzial. Für das erste Potenzial nutzen wir einfach die zweite Gleichung. Wenn da steht, dass die Divergenz von h gleich 0 ist, dann können wir sagen, oh, dann könnten wir ja mal Folgendes machen. Dann können wir sagen, das h ist die Rotation. Jetzt müsste es uniform bleiben. Ich mache jetzt mal keine Vektorpfeile. Hi. Aber wir wissen trotzdem, dass hier immer ein Vektor gemeint ist. Ist eine Rotation von irgendeinem A-Feld. Also von einem A-Potential. Einem Vektorpotential. Warum? Weil wir, wenn wir dann halt eben das in die zweite Gleichung einsetzen, dann steht da die Divergenz von der Rotation von dem A-Feld ist gleich 0 und das ist eine Trivialität. Das A-Feld ist dann. Also das A-Potential führt halt eben dann dazu, dass die zweite Gleichung wirklich identisch 0 ist. So. Und wenn wir das jetzt in die dritte Gleichung einsetzen, dann steht da hier, die Rotation von dem E-Feld ist gleich minus 1 durch C d nach dt von der Rotation von dem A-Potential. Oder umgekehrt gesagt, wir schaufeln mal alles auf eine Seite, dann ist die Rotation von einem E plus einem C, 1 durch C, d nach dt von A gleich 0. Ja, ist okay. Einfach alles auf die linke Seite geschaufelt. Wenn aber die Rotation von irgendetwas gleich 0 ist, dann können wir sagen, dass das der Gradient von irgendeinem skalaren Potential ist. Skalares Potential Phi. Das heißt also, wir setzen diese Klammer gleich dem skalaren Potential, also beziehungsweise dem Gradienten eines skalaren Potentials Phi. Nicht ganz. Aus konventionellen Gründen machen wir da ein Minuszeichen noch davor, aber das ist dann auch egal. So, und wenn das so ist, können wir jetzt quasi Folgendes sagen. Also wenn das E plus 1 durch C d nach dTa gleich minus Grad Phi ist, merken wir uns mal, dann können wir sagen, dass das E gleich minus Grad Phi plus 1, nee, minus 1 durch C d nach dt von dem A ist. Ja, gucken wir nochmal, dass es tatsächlich so ist. E ist gleich minus Grad Phi minus dem 1 durch C d nach dt A. Jetzt haben wir also zwei Gleichungen. Ich schreibe die eine Gleichung nochmal drunter. H ist, die hatten wir schon gestellt, aber ich schreibe es jetzt einfach, damit wir sie im Block sehen. H ist die Rotation von diesem A-Potential, dem Vektorpotential A. Und damit haben wir beide Größen, nämlich sowohl das E-Feld, das elektrische Feld, als auch das magnetische Feld, zurückgeführt auf Potenziale. Einmal das Vektorpotential A und andererseits das skalare Potential Phi. Jo, dass wir diese beiden Potenziale jetzt eingeführt haben, da haben wir nichts anderes gemacht, als einfach die Maxwell-Gleichungen zu nutzen, also eigentlich sogar nur zwei Maxwell-Gleichungen zu nutzen, nämlich die zweite und die dritte. Haben wir also nichts dazu irgendwie vermutet oder irgendwelche Annahmen gemacht, sondern einfach aus den beiden Maxwell-Gleichungen 2 und 3 folgt einfach die Darstellung dieser beiden Potenziale. Ist das klar? Jo. Was man machen kann, ist, dass man natürlich jetzt mal, also bisher haben wir nur die 2 und die 3 benutzt. Jetzt könnte man das mal in die 1 und die 4 einsetzen. Mal gucken, was dabei entsteht. Gut, bei der ersten entsteht jetzt nicht sehr viel. Da steht einfach nur die Divergenz von minus Grad Phi minus 1 durch C d nach dt A ist gleich 4 Pi Rho. Ich lasse jetzt mal bei dem Rho und bei dem J erstmal wieder das R und T weg als Argument. Gut, das kann man jetzt nochmal etwas schöner schreiben als Laplace Phi plus 1 durch C d nach dt von der Divergenz von dem A ist gleich minus 4 Pi Rho. Ich habe noch mit minus durchmultipliziert. So, das war jetzt einfach mal die erste Gleichung. Mehr passiert nicht. Und jetzt bei der vierten Gleichung haben wir jetzt einfach die Rotation von dem H-Feld. Das heißt also, die Rotation angewendet auf die Rotation von A ist gleich 1 durch C, das ist jetzt ein bisschen umfänglicher, d nach dt, angewendet auf das E-Feld. Das E-Feld ist minus Grad Phi, minus 1 durch C, d nach dt von dem A-Feld. Also einfach von da oben eingesetzt. Plus 4pi über c mal im j. Gut, das ist jetzt nicht so ganz dolle. Schreiben wir einfach mal alles noch ein bisschen anders. Also Rot von a, das ist einfach Laplace von a plus die Divergenz von der Divergenz von a. Da fehlt allerdings ein Minuszeichen. Also es ist einfach jetzt das Rot a ausgearbeitet. Und hier steht halt eben ein minus 1 durch c d nach dt Grad phi plus 1 durch c Quadrat, Entschuldigung, minus 1 durch c Quadrat d2 nach dt Quadrat angewendet auf a plus 4pi über c mal j. So, wenn wir es ein bisschen anders noch schreiben, nämlich alles, was nicht j heißt, auf die linke Seite schaufeln und noch mit minus 1 durchmultiplizieren, dann steht da Laplace von a. Das 1 durch c schreibe ich als nächstes. Minus 1 durch c Quadrat d2 nach dt Quadrat angewendet auf das a. Und dann gibt es zwei Terme, da steht überall so eine Divergenz noch dabei. Die schreiben jetzt als nächstes. Schaufeln dieses Teil ebenfalls nach links rüber. Plus, dann gibt es Minus, jawohl, 1 durch c d nach dt von dem Phi ist gleich minus 4pi über c mal dem j. Gut, jetzt lasse ich Ihnen erstmal Zeit, es abzuschreiben. So, diese Gleichung hier und diese Gleichung hier sind jeweils die Endgleichung von der Einsetzerei. Die behandeln jetzt überhaupt keine physikalisch messbaren Größen mehr. Ja, da haben wir das Phi und das A. Gut, okay, das Rho ist natürlich messbar. Hier haben wir das A und ebenfalls das Phi. Das J ist natürlich auch messbar. Aber auf der linken Seite stehen jeweils keine direkt messbaren Größen mehr, sondern stehen jetzt einfach nur die Potenziale. Und wir haben jetzt hier, wenn man sich das mal anschaut, zwei Differentialgleichungen, die das Phi und das A jeweils miteinander koppeln. Also wenn ich jetzt hier das A irgendwie wähle, dann steht hier das Phi, also bekommt das Phi eine andere Lösung möglicherweise, als wenn ich das A jetzt hier anders wählen würde. Und wir wissen ja auch, dass man so Potenziale oft auch willkürlich wählen kann. Also bei dem Gravitationspotenzial wissen wir es definitiv, ne? Dass wir es immer so mit einer Konstante halt eben hoch und runter schieben können. Also es ist jetzt völlig unerheblich, ob ich jetzt den Fußboden hier quasi als, ganz kurz, ob ich den Fußboden als Phi gleich 0 betrachte oder ob ich den Tisch jetzt halt eben hier als Phi gleich 0 betrachte oder unten den Erdboden oder den Meeresspiegel. Und so etwas Ähnliches kann man hier natürlich auch machen. Welches 4pi? Bei dem Rho? Ja, das ist genau. Das sind einfach die unterschiedlichen Maßsysteme, die in den unterschiedlichen Büchern auch nicht vereinheitlicht werden. Ja, also die Frage ist ja immer, das Epsilon 0 und das Mu 0 und so weiter, die sind hier, wie man sieht, alle eins gesetzt. Ja. Und da stattdessen tauchen halt eben dann so vier Pis auf. Aber das ist nur eine Frage der Definition, was stecke ich in das Epsilon 0 rein, was stecke ich in das Mu 0 rein. Deswegen aufpassen, wenn Sie zwei Bücher nebeneinander liegen haben und die nutzen unterschiedliche Maßsysteme, nicht aus dem einen System, also aus dem einen Buch die Größe ins andere Buch direkt überführen und dann auf dem Lösungsblatt zu einer Differenz oder zu einem zusätzlichen Faktor von 4 Pi plötzlich zu kommen. Jo. Also sowohl dieses Phi als auch das A sind bis auf bestimmte Konstanten halt eben auch nur bestimmbar. Das heißt letztendlich, ich kann zum Beispiel Folgendes machen. Ich kann das A auch ersetzen durch ein A-Strich plus irgendeine, Entschuldigung, plus einem Gradienten von Lambda. Na, wenn ich das jetzt hier drüben mache, bei dem H, dann steht halt eben jetzt hier, H ist ja Rot A. Und dann steht halt eben hier, das ist Rot von A' plus Rot von Gradient Lambda. Na gut, der Rot von Gradient Lambda ist wie groß? Klein. Also 0. Na, und damit sehen wir, dass wir das A, also dieses Vektorpotential A, bis auf ein Gradient von irgendeinem Skalar halt eben beschreiben können, nur beschreiben können, weil die physikalisch messbare Größe, nämlich dieses H, dann immer noch gleich bleibt. Allerdings, das muss man schon dazu sagen, müssen wir dann das Phi auch etwas anders wählen. Weil das Phi, das sehen wir hier, und das A sind einerseits hier miteinander verknüpft, also hier in der Gleichung, hier in der Gleichung, und das Phi und das A ergeben in Summe, also mit irgendwelchen komischen zeitlichen Ableitungen und räumlichen Gradientenbildungen, aber ergeben in Summe das messbare Feld E. Und das soll ja schon gleich bleiben. Also müssen wir wahrscheinlich das Phi auch anpassen. Das machen wir jetzt einfach aus dieser Gleichung, die wir da oben haben. Aus der Gleichung hier. E ist gleich minus Grad Phi minus 1 durch C d nach dt. Und jetzt setzen wir hier das A Strich plus Gradient Lambda ein. Und da sehen wir, dass wir dann quasi ein neues Phi herausbekommen, wir gucken gleich, dass das identisch ist. Ja, also wir haben jetzt hier minus Grad Phi und dann haben wir hier noch minus 1 durch c d nach dt Grad Lambda. Minus 1 durch c d nach dt Grad Lambda, also das stimmt auch. Dann muss das wohl unser neues Phi-Strich hier sein. Also wenn wir das A entsprechend Gesundheit umskalieren oder umeichen, wie man das auch nennt, durch Einführung von so einem Gradienten Lambda, dann müssen wir auch unser skalares Feld Phi entsprechend umeichen. Das heißt also, wir brauchen dann eine neue Größe, je nachdem, wie man es nennt, Phi plus 1 durch c d nach dt Lambda oder umgekehrt, Phi ist gleich Phi Strich plus minus 1 durch c d nach dt Lambda. Na, also so, wie wir es da oben stehen hatten, daraus folgt, Phi ist gleich Phi' minus 1 durch C. B nach dt Lambda. So, das heißt also, während wir die messbaren Größen E und H nicht hin und her schieben können, da können wir nicht irgendeinen Offset machen, können wir aber bei den Potentialen A und Phi sehr wohl irgendetwas schieben. Da haben wir also keine messbaren Größen, sondern das sind ja Hilfskonstruktionen und dementsprechend können wir die umeichen. Also nennt man umeichen oder eichen einfach. Und wenn man das Ganze dann wieder rückwärts einsetzt in die Maxwell-Gleichung, dann bleiben die Maxwell-Gleichungen so wie bisher immer noch genauso bestehen. Das könnten wir jetzt auch nochmal für die Maxwell-Gleichung 1 und 4 sich anschauen, dass die dann immer noch stimmig sind. Brauchen wir aber nicht zu machen, das ist tatsächlich so. Das heißt, die Maxwell-Gleichungen sind Eich-invariant. Also die ändern sich unter einer Eichung im Sinne der Einführung von diesem Lambda halt eben nicht. Aber wir merken uns, für dieses Lambda, also dieses Lambda können wir quasi einführen, um irgendwelche Gleichungen, die wir dann benutzen wollen, einfacher zu machen. In der Elektrodynamik gibt es zwei prinzipielle Eichungen, die immer wieder angewendet werden. Sie können natürlich noch eine dritte, vierte, fünfte erfinden, aber das sind die zwei Standardeichungen. Und die eine, die macht einfach Folgendes. Naja, hier gibt es so einen ekligen Ausdruck, diese Gleichung hier. Da sind wir wahrscheinlich alle der Meinung, die ist viel zu lang. Dann machen wir doch mal Folgendes. Wir setzen das hier gleich 0. Und das darf man, weil man mit Hilfe eines solchen Lambdas es schafft, diese Gleichung hier gleich 0 zu setzen. Das nennt man dann die sogenannte Lorentz-Eichung. In der Lorentz-Eichung also ist die Divergenz von dem A-Feld plus 1 durch C, d nach dt von dem skalaren Phi, die ist gleich 0 zu setzen. Das Schöne ist jetzt, dass wir dann hier, das ist augenscheinlich, ne, eine Gleichung überbehalten, die heißt Laplace A minus 1 durch C Quadrat D2 nach dt Quadrat A. Oftmals auch, ich weiß nicht, ob der Ausdruck schon bekannt ist, als Quappler-Operator, dann schreibt man also quasi dieses Laplace minus 1 durch c Quadrat d2 nach dt Quadrat, schreibt man einfach in diesen Operator Quappler um von dem a, und was bleibt rechts über? Na, bleibt nichts anderes über als das, was wir eh schon da stehen hatten, ist gleich minus 4pi über c mal j. Das Schöne ist jetzt, das ist eine Gleichung, der kommt nur noch das A-Feld vor, sonst nichts. Und das ist letztendlich einfach eine Entkopplung. Also bisher haben wir immer diese Kopplung über das Phi noch drin gehabt, A und Phi. Und hier haben wir jetzt eben jetzt plötzlich über diese Lorentz-Eichung eine Entkopplung dieser Größe A von dem Phi-Feld erreicht. Klar? Ja, ne? So, jetzt haben wir trotzdem noch die Kopplung in, dieser zweiten Gleichung, nämlich hier in dem Laplace Phi plus 1 durch c und so weiter. Schauen wir uns die mal an. Also Laplace Phi, also das sind ja unsere beiden, ich sag's nochmal, das sind unsere beiden Gleichungen, die das Phi und das A-Potential irgendwie miteinander verknüpfen. Und im Augenblick haben wir halt eben hier zwei gekoppelte Differentialgleichungen. Und für die erste, nämlich für die untere, haben wir es jetzt schon mal geschafft, dass die entkoppelt ist. Aber die zweite ist ja im Augenblick, also die erste Einstellung, die ist im Augenblick ja immer noch gekoppelt. Schauen wir uns die mal an. Ja, da steht jetzt also Laplace Phi plus 1 durch C, d nach dt von der Divergenz A. Die Divergenz A ist aber gerade minus 1 durch C, d nach dt Phi. Ups, da steht hier jetzt im Prinzip genau dasselbe. Da steht nämlich Laplace Phi minus 1 durch C Quadrat, d2 nach dt Quadrat, angewendet auf Phi. Das ist also dann auch wieder so ein Quappler-Phi. Und das ist jetzt nicht minus 4pi c über mal j, sondern das ist halt eben, wie wir da oben sehen, minus 4pi mal rho. Ich schreibe es jetzt zum ersten Mal wieder hin. Beide Größen, dieses j und das rho, sind von r und t abhängig. So, was haben wir geschafft? Mit Hilfe der Lorentz-Gleichung haben wir jetzt zwei Differentialgleichungen, die entkoppelt sind und die entweder das J, Entschuldigung, entweder das A oder das Phi aus dem J und dem Rho herleiten. Na, eine tolle Sache, weil jetzt haben wir im Prinzip halt eben zwei Potenziale, die für sich stehen können. Okay. Wir nehmen nochmal diese Bedingung für die Lorentz-Eichung her, also diese Größe, Divergenz A plus 1 durch C, d nach dt Phi. Gleich 0. Das ist die sogenannte Bedingung für die Lorentz-Eichung. Und in die setzen wir jetzt einfach mal unsere gestrichenen Größen da ein. Also dieses a ist gleich a' plus Gradient Lambda. Und wo haben wir die andere? Da drüben, das phi ist gleich phi' minus 1 durch c d nach dt Lambda. Setzen wir jetzt mal ein. Also steht jetzt hier Divergenz von A' plus, das ist ganz schwer zu sehen, plus Grad Lambda plus 1 durch C d nach dt von dem Phi, das ist Phi'. Minus 1 durch c, d nach dt Lambda. Sollte immer noch 0 sein. So, und dann haben wir jetzt hier stehen, also einerseits die Divergenz von dem a' plus den Laplace-Operator angewendet auf das Lambda plus 1 durch c, d nach dt Phi' minus 1 durch c Quadrat d2 nach dt Quadrat Lambda gleich 0. Und jetzt sehen wir hier Folgendes, dass wir hier wieder so ein Quappler-Operator angewendet auf das Lambda haben. Plus eine Aussage, die der ähnelt, die da oben der Bedingung von der Lorentz-Eichung entspricht. Also plus, jetzt allerdings links gestrichenen Größen, plus die Divergenz von dem a' plus 1 durch c d nach dt von dem phi'. Das ist 0. Wir hätten es auch etwas anders schreiben können, nämlich also diesen Ausdruck hier auf die rechte Seite schaufeln, dann steht da Quappla Lambda ist gleich minus die Klammer. Diese drei Gleichungen, die wir da haben, sowohl diese Gleichung Quappla A ist gleich minus 4pi c mal j, Quappla phi ist gleich minus 4pi mal rho, als auch die hier, ich schreibe es jetzt doch mal etwas anders hin, auch wenn Sie das, denke ich, sofort sehen würden. Das sind alles drei Gleichungen, die auf der linken Seite eine Wellengleichung sind, also Quappla A, Quappla Phi, Quappla Lambda. Und auf der rechten Seite haben wir irgendwelche Terme, entweder physikalisch messbare, wie das J oder das Rho da drüben, also Quellterme, oder halt eben wie hier auf der Seite so ein A und ein Phi, die jetzt nicht unbedingt physikalisch messbar sind. Aber es sind, also direkt physikalisch messbar sind, aber es sind alles drei Wellengleichungen. Okay. Gut. Das heißt also letztendlich, wenn wir uns jetzt nochmal die letzte Gleichung anschauen, wenn ich das A und das Phi irgendwie definiert habe, dann kriege ich quasi hier für dieses Lambda, das Lambda nennt man auch Eichfunktion. Wo können wir das noch hinschreiben? Also da oben müsst ihr quasi hinten dran schreiben, Lambda ist eine Eichfunktion. Da kann man für diese Eichfunktion Lambda halt eben ebenfalls eine Wellengleichung angeben. Das ist die eine Möglichkeit, das ist die Lorentz-Eichung. Gibt es zu der Lorentz-Eichung oder überhaupt zu dem, was man, also ich glaube, die Sachen hier, die sind alle relativ einfach gewesen. Gibt es zu der Lorentz-Eichung noch irgendwelche Rückfragen von Ihrer Seite her? Die zweite Eichung, die man oft verwendet, ist die sogenannte Kullo-Eichung. So, bei der Kullo-Eichung macht man einfach Folgendes. Dann sagt man, dass die Divergenz von dem A', die setzen wir einfach mal 0. Wir schauen uns jetzt an, was dann passiert. Was dann passiert, ist Folgendes, oder eigentlich ist es sogar die Divergenz von dem A ist 0, sorry. Divergenz von dem A ist 0. Dann sehen wir uns mal die zweite Gleichung da an. Also die erste, zweite, dritte, vierte Zeile in der mittleren Spalte. Da steht dann nämlich einfach Laplace Phi plus 1 durch C d nach dt auf die Divergenz von dem A, die aber 0 ist. Also steht da eine 0, ist gleich minus 4pi mal rho von R und T. Das heißt, da haben wir ebenfalls eine Differentialgleichung, in der nur noch das Phi und nicht mehr das A auftaucht. Und jetzt nehmen wir uns die muss ich gerade mal nochmal zurückgehen, die 20,8. Ja, das ist diese hier. Jetzt nehmen wir uns diese hier mal vor, also die unterste in der mittleren Spalte. Da steht jetzt Laplace von A minus 1 durch C Quadrat d2 nach dt Quadrat. angewendet auf das A, minus die Divergenz angewendet auf die Divergenz. Gut, das ist 0. Aber dann bleibt, ich formuliere gerade mal die Faktoren wieder in der richtigen Reihenfolge, wie es irgendwie besser aussieht. Ist gleich minus 4pi über c mal j. Oder, wenn man es etwas anders schreiben will, Laplace a minus 1 durch c Quadrat d2 nach dt Quadrat. Ich hätte es jetzt insgesamt wieder als Quappler-Operator schreiben können. Ist gleich minus 4pi über c mal j. Und ich packe den Term hier rüber auf die andere Seite, erweite noch mit 4pi, dann steht da also 1 durch 4pi d nach dt Grad phi. Da ist ein Minuszeichen. Weil da vorne schon ein Minuszeichen ist. Gut. Nee, weil der Laplace-Operator ein anderer Operator ist als der. Ja. Also überall da, wo die Divergenz A auftaucht, da muss man es in 0 setzen. Jetzt an der Stelle halt eben den Laplace nicht. So. Also was wir hier haben, ist jetzt, hier oben haben wir eine vollständige Entkopplung, hier haben wir das Laplace-Phi gleich irgendwie minus 4 Pi Rho. Hier haben wir jetzt den Quappler, angewendet auf den A, ist gleich Vorfaktor mal im J. Plus oder minus noch irgendein anderer Term. Wenn das hier eine Stromdichte ist, dann muss das hier natürlich auch eine Stromdichte sein. Also wir könnten es jetzt uns anschauen, dass es von den Dimensionen her auch stimmig ist, aber das muss einfach zwangsläufig eine Stromdichte sein, weil ich nicht Äpfel von Birnen abziehen kann. Es sei denn, wir hätten das irgendwo verrechnet. Man macht oft Folgendes, dass man sagt, das hier ist die Stromdichte, die man halt eben wirklich messen kann. Und das hier ist so etwas wie die longitudinale Stromdichte. JL. Und dann ist das, was insgesamt überbleibt, also diese ganze Klammerausdruck, so etwas wie eine tangentielle Stromdichte, eine transversale Stromdichte. JT. Warum er das macht, da müssen wir jetzt nochmal eine ganze Seite dafür verwenden, eine ganze Tafel. Ich glaube, das können wir weglassen, aber klar ist uns allen, dass das hier ebenfalls eine Stromdichte sein muss. Und man kann dann halt eben über Divergenz- und Rotationsbetrachtung von dem JL bzw. von dem JT halt eben sehen, dass das tatsächlich longitudinale und transversale Anteil von dieser Gesamtstromdichte J ist. Das heißt also, wir können dann insgesamt zusammenfassen, dass der Quappler-Operator angewendet auf A gleich minus 4πc mal diesem jt, und das ist natürlich dann auch wieder von R und T abhängig, ausgerechnet werden kann. Also mit Hilfe dieser Kuhnau-Eichung haben wir jetzt ebenfalls Folgendes erreicht, dass wir zwei Differentialgleichungen haben, einmal für das Phi, einmal für das A, die nicht miteinander gekoppelt sind und die auch wieder von diesen Größen Rho und J halt eben abhängen. Also im Prinzip genau dasselbe, was wir hier drüben auch haben. Also nur haben wir da halt eben den Quappler Phi gleich minus 4 Pi Rho, hier haben wir den Laplace Phi gleich minus 4 Pi Rho und hier haben wir den Quappler A gleich Vorfaktor mal J und hier haben wir den Quappler A gleich Vorfaktor mal JT. Das heißt, auch da immer wieder bitte aufpassen, wenn Sie jetzt irgendwie das eine Kapitel des einen Buches und das andere Kapitel des anderen Buches nehmen, es könnte Ihnen passieren, dass Sie gerade bei dem einen Buch eine Lorenz-Eichung vorwärts gehen und bei dem anderen Buch eine Kuller-Eichung. Und dann können Sie auch nicht die eine Größe in die andere Größe einfach einsetzen. Immer bitte auf die Randbedingungen schauen. Offensichtlich, ich meine, ist es halt eben hier, da macht man garantiert irgendeinen Fehler, wenn man halt eben hier quasi das ganze J verwendet und hier halt eben nur den sogenannten transversalen Anteil, da habe ich irgendeinen Fehler gemacht, wenn ich es einfach 1:1 überführen würde. Aber beide Eichungen kommen immer wieder in den Lehrbüchern vor und deswegen sollten wir da auch beide Eichungen halt eben im Prinzip kennen oder schon mal was davon gehört haben. Gibt es dazu Fragen? Prinzipielle Frage ist natürlich, warum macht man das überhaupt noch? Warum geht man von diesen messbaren Größen E und H weg zu irgendwelchen komischen Größen Phi und A, die dann auch noch beliebig eichbar sind? Weil das Schöne ist halt eben bei diesen Größen Phi und A, da hat man im Prinzip mit den beiden Größen, ich meine, da drüben haben wir auch nur zwei Größen, E und H, hier haben wir zwei Größen A und Phi. Da drüben die zwei Größen E und H in den Maxwell-Gleichungen, die haben aber schon mal sechs Komponenten. E hat 3, H hat 3. Haben wir schon mal reduziert auf nur noch vier Komponenten. 3 für das A-Feld, 1 für das Phi. Vier Gleichungen haben wir reduziert in zwei Gleichungen. Also in die Gleichung, entweder in diese zwei Gleichungen hier oder in die zwei Gleichungen hier. Also die und die. Als Quellen haben wir in beiden Fällen das E, das Rho und das J. Hier haben wir das Rho und das J, hier haben wir das Rho und das J. Also gibt es keinen Unterschied. Aber letztendlich haben wir halt eben, wie gesagt, statt vier Gleichungen nur zwei Gleichungen. Das macht eine gewisse Vereinfachung. Vor allem die sechs Komponenten in vier Komponenten überführt zu haben. Oder in vier Größen überführt haben. Und man kann halt eben mit diesen Phi- und den A-Feldern oder Potentialen deutlich leichter hantieren, noch dazu, weil man so umeichen kann. Was ich ja bei dem E in dem H-Feld, weil messbar, halt eben Licht machen kann. Insofern kann ich jetzt zum Beispiel hier mir entweder die Lorenz-Eichung oder die Kuller-Eichung nehmen, wenn bestimmte Randbedingungen erfüllt sind oder nicht erfüllt sind. Kann ich mir überlegen, ah, da macht die Kuller-Eichung mehr Sinn. Nee, da macht die Lorenz-Eichung mehr Sinn. Und kann dann halt eben schon halt eben zwischen diesen beiden Eichungen hin und her jonglieren. Und wie gesagt, wenn Sie sich eine dritte Eichung überlegen wollen, eine Viertel-Eichung, geht das genauso. Solange Sie halt eben einfach irgendeinen Lambda finden, diese Eichfunktion, die dann diese dritte, vierte, fünfte Eichung halt eben auch erfüllt. Und mit diesem Lambda können Sie halt eben sehr schön die Randbedingungen dann ebenfalls erfüllen. Das heißt ebenfalls, überhaupt erst erfüllen. So ein bisschen motiviert, warum A und Phi ganz sinnig sind. Also ohne, dass wir es jetzt schon mal in der Praxis ausprobiert haben, aber so mal rein auf der theoretischen Ebene, glaube ich, ist es logisch. So, ich hatte ja gesagt, wir machen jetzt zwar mehr Physik, aber halt eben auch schon mit einem mathematischen Hintergrund. Und deswegen, der mathematische Hintergrund ist, dass wir jetzt wieder auf unsere berühmt-berüchtigte Greens-Funktion zurückgehen. Jetzt aber, und das ist etwas, was wir vorher nicht hatten, auf eine zeitabhängige Greens-Funktion. Ich motiviere es gerade nochmal. So, wie können wir es am besten motivieren? Wir Ganz egal, in welcher Eichung wir uns bewegen. Hier so etwas wie ein Quappla Phi ist gleich minus 4 Pi Rho, ein Quappla A ist gleich minus 4 Pi über C mal J. Das sieht hier so ähnlich aus. Das heißt also, Laplace von Phi und von A minus 1 durch C Quadrat d nach dt. Also ich mache jetzt mal hier so eine Art Vektor draus. Nehmen Sie es jetzt bitte nicht zu ernst. Angewendet auf das Phi und auf das A. Ich habe nur keine Lust, jetzt nochmal die drei Gleichungen hinzuschreiben. Ist gleich minus 4pi mal Rho von R und T. Und hier steht, ist gleich 1 durch C mal J von R und T. Und wir könnten uns sogar sagen, okay, dasselbe ist doch eigentlich für das Lambda auch noch der Fall. Da steht nämlich hier auch der Quappler-Operator von dem Lambda. Also Laplace Lambda minus 1 durch C Quadrat d2 nach dt Quadrat mal Lambda. Okay, der Ausdruck ist ein bisschen komischer, aber nichts anderes als das, was da steht. Jetzt habe ich noch dummerweise das 1 durch 4pi, also müssen wir es wieder kompensieren. Das Minuszeichen habe ich schon. Und dann steht hier die Divergenz von dem A' minus plus noch dann 1 durch C, die zeitliche Ableitung von dem Phi. Ja, so. So, und das ganze Teil quasi entspricht dann diesem Lambda. Na, jetzt habe ich also mal so drei Gleichungen hingeschrieben. Diese Spaltendarstellung. Wie gesagt, das soll jetzt nicht als Vektor missverstanden werden. Das ist einfach nur eine Spaltendarstellung. Und wir sehen immer, hier drüben steht der Quappler, angewendet auf das Phi, das A oder das Lambda. Und hier drüben steht irgendein Quellterm. Nämlich entweder das Rho oder das J oder dieser komische Schnörkel hier. Also wenn ich das jetzt ganz verallgemeinert schreiben wollte, dann steht jetzt hier so etwas wie ein Laplace Psi von R und T minus 1 durch C Quadrat d2 nach dt Quadrat angewendet auf das Psi von R und T ist gleich minus 4pi mal irgendeinem Quellterm f von R und T. Ups. Ja? Und dieser komische Quellterm, das ist halt eben entweder das Rho oder das 1 durch C mal J oder halt eben dieser Ausdruck hier. Auch von der Struktur her sind die alle identisch. Alle drei Gleichungen. Sonst hätte ich sie ja nicht so schön in diese Spaltendarstellung schreiben können. Und jetzt erinnern wir uns nochmal, was wir bei der statischen Greens-Funktion gemacht hatten. Da haben wir Folgendes gehabt, da hatten wir, also Rückerinnerung, ja, das hat jetzt mit der Überschrift da oben nichts zu tun. Da haben wir nochmal Laplace angewendet auf ein 1 durch Delta R gehabt und haben dann gesagt, okay, das ist minus 1 durch, nee Quatsch, das ist minus 4 Pi mal Delta R minus R'. Und dann haben wir statt dem 1 durch R minus R' haben wir Folgendes gemacht. Wir haben eine Greens-Funktion eingeführt. Und haben gesagt, das ist eine Möglichkeit, das hier darzustellen. Aber die andere Möglichkeit ist halt eben, irgend so eine Greens-Funktion einzuführen. G von R und R'. Die soll dann immer noch das 4pi Delta da hinten irgendwie erfüllen. Aber die muss natürlich dann Folgendes erfüllen. Diese Greens-Funktion ist dann einerseits ein 1 durch Delta R minus R'. und irgendeine andere Funktion mit Laplace f gleich 0. Ja, wenn wir das jetzt hier quasi einsetzen, dieses g setzen wir hier ein, dann steht da Laplace von dem 1 zerstellter r. Gut, das wissen wir rum, das ist das minus 4 Pi Delta. Und dann steht da plus Laplace f, und das Laplace f ist aber 0. Dann kriegen wir also insgesamt dieses minus 4 Pi mal Delta raus, mal der Delta-Funktion raus. Also das war so die Denke halt eben, dass wir die Greens-Funktion, dass wir für die Greens-Funktion die eigentliche Lösung plus irgendeine zusätzliche Funktion nehmen können. Was hat diese zusätzliche Funktion nochmal für eine Wirkung, für eine Bewandtnis? Also außer, dass sie mathematisch ja zu nichts führt. Die hatte die Bewandtnis, dass wir mithilfe dieser Funktion hier irgendwelche Randbedingungen erfüllen konnten. Das war im Prinzip all das, was wir gemacht hatten mit diesen Beispielen. Geerdete Kugel mit einer Ladung davor, ungeerdete Kugel mit eine Ladung davor, ungeerdete Kugel im elektrischen Feld. Und da haben wir quasi immer mit Hilfe dieser Funktionen, also dass wir eine Bildladung zum Beispiel erzeugt haben und dass wir mehrere Bildladungen erzeugt haben, haben wir im Prinzip solche Funktionen f erzeugt, die außen keine Wirkung hatten, aber trotzdem die Randbedingungen erfüllt haben. Erinnerung zu. Und sowas Ähnliches versuchen wir jetzt hier auch. Nur, jetzt haben wir halt eben kein statisches Problem wie hier, sondern wir haben ein zeitabhängiges Problem noch zusätzlich. Ja, weil jetzt steht ja nicht nur der Laplace, sondern jetzt steht ja auch noch dieser 1 durch c Quadrat, d nach dt Quadrat Term hier drin. Das heißt, statt dieser statischen Greens-Funktion, g von r und r', brauchen wir so etwas wie eine auch zeitabhängige Greens-Funktion. Naja, das ist ja nichts einfacher, als so etwas hinzuschreiben. Zumindest mal beim Hinschreiben, da sind wir erstmal gut. Was wir brauchen, ist also ein Laplace, was wir anwenden auf ein g von r und r' und t' minus 1 durch c Quadrat d2 nach dt Quadrat angewendet auf g von r Strich und t Strich. So, und statt dem Quellterm, dem minus 4 Pi f, versuchen wir es jetzt erstmal mit den Delta-Funktionen hier, um mal zu sehen, was für eine Wirkung das überhaupt hat. Nur statt dem Delta von r und r' brauchen wir jetzt auch noch ein Delta von t und t'. So, das wäre der erste Ansatz, wie wir so eine Greens-Funktion einführen können. Und mit Hilfe dieser Greens-Funktion dann, für die wir ja noch so eine Eichfreiheit hier haben, also etwas ähnliches wie hier, nur halt eben, dass das dann auch noch in t und t' irgendwie mit betrachtet werden müsste, können wir dann diese Randbedingung f oder diese Quellterme f da oben irgendwie repräsentieren. Das ist die Idee. Ja, also so wie wir mit Hilfe von diesem f hier es geschafft hatten, Randbedingungen in einem physikalischen Problem, also sei es irgendeine Eichung, eine Erdung oder sei es irgendwie eine Ladung, die ich vor irgendwas anderes hinsetze, mit Hilfe dieses Fs habe ich das geschafft, das irgendwie zu lösen. So versuchen wir jetzt halt eben diesen Quellterm f auch erstmal mit Hilfe dieser Greens-Funktion und dieser zusätzlichen Eichfreiheit halt eben auch hinzukriegen. ist es von der Physik her oder von dem, von der Motivation her erstmal klar, verständlich. Wenn es nicht klar ist, dann soll ich wirklich melden, weil das ist jetzt essentiell. Ja, okay. Können Sie es noch benennen oder also noch genauer benennen, was nicht so ganz klar ist? Sonst wird schon mal einfach vorne anfangen. Gut. Also bis zu der Gleichung ist es noch klar. Also wir haben jetzt hier eine Wellengleichung mit einem Quellterm, Störterm, wie wir es auch immer nennen wollen. Im Prinzip ist dieser Quellterm, dieser Störterm hier auch nichts anderes als diese räumlichen Randbedingungen, die wir im statischen Problem hatten. In diesem statischen Problem, ich erinnere nochmal an diese geeichte Kugel, wo wir dann hier so einen Laden Kugel vorgesetzt haben, da war die Störung einerseits diese Ladung, die ich halt eben hier hinsetze, und andererseits aber auch die Randbedingungen, dass ich unbedingt auf Teufel komm raus verlange, dass dieses Potenzial auf der Kugeloberfläche gleich null gesetzt werden soll. Da kommt noch so eine blöde Idee, aber der Milanelle will das jetzt mal so. Okay, also insofern sind diese Störterme, Quellterme hier auch nichts anderes als das, was ich jetzt hier habe. Okay, die Ladung Q darf sich bewegen. Und okay, es ist nicht nur eine Ladung, sondern es ist von mir aus auch noch ein Strom, der da irgendwie fließt. Aber im Prinzip ist es identisch, bis auf diese Zeitabhängigkeit, mit dem, was wir vorher hatten. Und dieses Randwertproblem, was wir vorher hatten, das haben wir versucht, mit Hilfe dieser Greenschen Funktion zu lösen. Mit einer Greenschen Funktion, für die wir einfach das nächste Mal, die aus zwei Bestandteilen bestand, nämlich aus dem 1 durch R minus R Strich, das war die ursprüngliche richtige Lösung im nicht gestörten System, ohne Randbedingungen, Phi gleich 0 zum Beispiel. Und noch so einen zweiten Term, dem F, der im Außenbereich über dieses Laplace F eingesetzt gleich 0 im Außenbereich überhaupt keine Wirkung hatte, aber an den Grenzen halt eben die Wirkung erzeugt hat, dass es dann gerade diesem Phi gleich 0 repräsentiert. Diese Funktion F, die hat im Prinzip dafür gesorgt, dass mein Phi gleich 0 gesetzt wird. Also zum Beispiel. Oder dass ich halt eben, wie bei diesem allerletzten Beispiel, was wir durchgerechnet hatten, dieses elektrische Feld halt eben, das homogene elektrische Feld irgendwie drin habe und dieses elektrische Feld halt eben dann irgendwie repräsentiert werden musste. Dafür kann man dieses F benutzen. Das heißt, wenn ich jetzt rückwärts einsetze, erzeugt mir das F, wie gesagt, im Außenbereich überhaupt keine Änderung, aber an den Grenzflächen oder da, wo eine Störung ist, da erzeugt es mir genau das Richtige, die richtige Modifikation. Und diese Greens-Funktion, die haben wir quasi immer so gebildet, dass wir sagen, die Greens-Funktion soll minus 4pi mal Delta sein. Und das machen wir jetzt halt eben gedanklich genauso. Wir wollen diese komischen Stör- und Quellfaktoren halt eben hier irgendwie repräsentiert wissen. Das können wir auch wieder über so ein Laplace Phi machen. Nee, sorry, das können wir wieder über so ein F machen. Allerdings muss das dann bei uns Folgendes haben. Laplace F, nee, ich mache es gleich anders. Ich glaube, das wissen wir inzwischen. Jetzt muss halt eben das Quappler F gleich 0 sein. Und wenn ich dieses Quappler F dann gleich 0 gesetzt habe, dann kann ich dieses G hier, genauso wie da oben, jetzt allerdings nicht als abhängig von R und R', sondern auch abhängig als von T und T', quasi wieder als so eine Delta-Funktion schreiben. Nur, diese Delta-Funktion ist halt eben jetzt nicht räumlich alleine abhängig, sondern es muss irgendwie noch eine Zeitabhängigkeit drin sein. Also einfach nur quasi aus der Statik heraus eine Erweiterung in Richtung zusätzliche Zeitabhängigkeit. Weitere Fragen? Also sie hat genickt, deswegen sehe ich jetzt erstmal, dass sie beruhigt ist. Weitere Fragen? Okay. Also um nochmal ganz klar eine Unterscheidung zu machen. Dieses Psi, wenn ich auf das Psi den Quapploperator anwende, dann kommt hier drüben irgendeine Störung im Sinne dieser Ladungsdichte, im Sinne dieser Stromdichte raus. Oder umgekehrt, das Psi muss ich so anpassen, dass die Ladungs- und die Stromdichte irgendwie repräsentiert werden. Bei dem G hier, solange das jetzt nicht irgendwie dieses F noch mit berücksichtigt, bei dem G habe ich jetzt hier erstmal so etwas wie punktförmige Ladung oder Stromdichten. Punktförmig einerseits über das R und in einer Zeitkörnung quasi über dieses T minus T'. Nur zu einem bestimmten Punkt, Zeitpunkt, an einem bestimmten Ort hätte ich dann eine Störung. Und erst mal ein Quappler F macht mir diesen ganzen Kram da oben dann wieder quasi, gibt mir wieder die richtige Richtung vor. Das ist nochmal der Unterschied zwischen diesen beiden Gleichungen. So, jetzt können Sie noch mal ein bisschen überlegen und ich wisch mal die Tafel. So, sofern jetzt keine Fragen sind, zugekommen sind, überlegen wir jetzt noch mal, wie die prinzipielle Struktur von dem G aussehen könnte. Also das G sieht jetzt zunächst mal so aus, das ist ein G von R und R' und T'. Kommt es auf die absoluten Werte von dem R und dem R' drauf an? Also, was geht's? Es geht um irgendwelche räumlichen Verteilungen, es geht um irgendwelche Stromverteilungen im Raum, also räumliche Verteilung von Ladungen, von Stromdichten. Und von mir aus, was ich jetzt eben gerade weggewischt habe, ganz am Ende halt eben dieser ganzen Rechenkette, darum, dass ich irgendwelche elektrischen Felder oder magnetischen Felder quasi erzeuge und so, dass ich es auch messen kann. Kommt es dann darauf an, wo genau ich meinen Nullpunkt hinsetze? Also wie jetzt genau dieser Ortsvektor R und wie der Ortsvektor R' aussieht. Genau. Das kommt auf die Differenz der beiden an. Wir sind mal vorsichtig, wir schreiben mal nicht, dass es möglicherweise sogar nur vom Betrag abhängt. Weil letztendlich, wir wollen ja E- und H-Felder rauskriegen und die haben ja irgendeine räumliche Ausrichtung. Also ganz am Ende, wie gesagt, der Rechenkette, ne, wollen wir E- und H-Felder rauskriegen. So, und jetzt kommt genau dieselbe Frage. Hängt es davon ab, wann ich meine Uhr anfangen lasse zu laufen? Sodass ich also dann vor 1 Milliarde Jahren schon die Uhr habe anfangen zu laufen oder heute oder in 3 Stunden erst. Glaube ich jetzt eine triviale Antwort. Nee, da kommt es auch nicht drauf an. sonst kommt halt eben auch an der Stelle nur auf die Differenz zwischen diesen beiden Größen drauf an. Also ganz interessant, dass man in der theoretischen Physik oftmals quasi mit so Symmetriebetrachtungen und Homogenisierungsbetrachtungen und sonst irgendwie halt eben schon relativ viel an Schärfe aus irgendwelchen Formeln rausnehmen kann. Das sieht man jetzt hier vielleicht gar nicht, wie viel Schärfe man schon rausgenommen hat, indem man einfach nur gesagt hat, es ist nur von der Differenz der beiden Größen abhängig. Aber wenn man es dann tatsächlich halt eben mal durchrechnen muss, dann sieht man schon, dass man allein, jetzt hat man nur noch zwei Größen. Ja? Man hat diese Delta hier von dem und das Delta von dem und hat nicht mehr vier unabhängige Größen. Das reduziert die Lösungsvielfalt schon mal beträchtlich. Gut. Wofür brauchen wir das G? Letztendlich brauchen wir es dafür, um dann anschließend aus dem G, also genauso wie wir es im Statischen übrigens auch gemacht hatten, um aus dem G das Psi auszurechnen. Und wie rechnen wir das Psi aus? Das Psi, das hat jetzt da drüben nicht hinkt, doch hat es schon stehen, das ist von R und T abhängig. Das Psi ist dann ein Integral über G, was jetzt nicht mehr von den vier Größen, sondern noch den zwei Differenzen abhängt. Und jetzt kommt's. Hier steht jetzt diese Störung. F von R' und T'. Also diese Störterme, die entweder eine Ladungsdichte oder eine Stromdichte oder halt eben dieser komische Ausdruck das sind, mal oder integriert über dv-dt'. Und wenn wir jetzt dieses G quasi aus dieser Gleichung hier einsetzen, hier aus der Gleichung da unten, dann sehen wir, dass das stimmig sein muss. Wie sehen wir das? Ja, wir brauchen einfach nur den Quappler Psi anzuwenden. Also wir wenden jetzt auf beiden Seiten den Quappler an, Quappler-Operator. Dann steht jetzt hier der Quappler angewendet auf das Integral. Wir vertauschen, dann steht jetzt hier der Quappler angewendet auf das G. Es gibt dann das Integral über, ich mache es jetzt mal kürzer, Quappler G mal F plus G mal Quappler F. Ja, ich habe jetzt die ganzen Argumente mal weggelassen. So, für Quappler G haben wir gesagt, das ist minus 4 Pi mal Delta Delta. Mal F. Der erste Term. Ich mache mal das Integral, das erste Integral schon mal zu. Plus ein G mal Quappler F, das G Quappler F, das ist aber 0. Woran sehen wir das? Also wenn ich das Rho und das J einsetze, was ja das F hier wäre, dann sieht man, dass den Quappler-Operator angewendet auf das Rho und das J halt eben, dass es ein Null ergibt. und damit ist das Teil hier insgesamt 0. Also bleibt es bei dem ersten Volumen, bei dem ersten Integral. Ja, ja. Also hier stehen die R und T Strich drin. Ja. So, wenn ich das jetzt halt eben mache und integriere über das V Strich, über das T Strich, dann sieht man halt eben, dass über den Delta, über die Delta-Funktion jetzt hier quasi das F zusammenschnurrt auf das F von R und das F von T. Das heißt, hier steht halt eben, das ist minus 4pi mal f von r ohne Strich und t ohne Strich. Und das ist genau das, was wir rauskriegen wollen. Also quadlapsi ist gleich minus 4pi f rt. Was haben wir jetzt bewiesen? Bewiesen haben wir, wenn wir das psi so ansetzen, dass wir dann halt eben genau das Richtige rauskriegen. Das heißt, also das Psi ist gleich Greens, also Integral Greens Funktion mal f mal dv Strich dt Strich. Ist das klar? Gut. Jetzt muss ich sagen, ersparen wir uns 4 Seiten, sprich ungefähr, naja, 8 Tafeln, Schreibarbeit. Weil, was man jetzt machen müsste, also was am Ende rauskommt, ist nämlich ein relativ triviales Ergebnis. Kann man am Ende sagen, habe ich sowieso gewusst. Wir müssten jetzt quasi in eine Fourier-Darstellung gehen. Müssten die Fourier-Transformierte bilden. Gucken uns anschließend an, wo tauchen Singularitäten an, auf, wenden den Cauchy-Satz mit den Residuen an, rechnen noch einmal 3 Seiten weiter, 1, 2, 3, ich habe gelogen, 4, und kommen am Ende auf Folgendes raus, wie dieses G tatsächlich aussieht. Dieses G sieht am Ende tatsächlich wie folgt aus. Das ist ein Delta T minus T Strich minus R Strich geteilt durch C. Wir unterhalten uns gleich, was da steht. Geteilt durch R minus R Strich. So, was steht davon? Also nächstes Mal tauchten alle Bekannte auf. Nämlich dieses R minus R Strich. Das haben wir in der statischen Greens-Funktion auch schon gehabt. 1 durch Delta R minus R Strich. Aber es taucht noch zusätzlich diese Delta-Funktion hier auf. Könnte jemand versuchen, die Delta-Funktion, die da steht, mal zu interpretieren? Was das sein könnte, was davon steht. Ja.
Wir setzen hier jedes Mal T' eben durch T minus R minus R' durch C.
Also wir, genau, wir malen uns jetzt mal den vierdimensionalen Vektor hier an die Tafel. Und ich habe jetzt hier den Punkt R und T. Also an einem bestimmten Ort, zu einem bestimmten Zeitpunkt T, versuche ich jetzt irgendetwas zu messen. Im Endeffekt versuche ich natürlich mein E, mein H-Feld zu messen. Über die Zwischengrößen versuche ich jetzt hier mein A und mein Phi zu messen. aber an diesem Ort R und an zu diesem Zeitpunkt T. Und ich weiß über diese drei Gleichungen da, also über Phi, A und auch noch über das Lambda, dass die alle abhängig sind von irgendwelchen Rs und Js. Also von irgendwelchen Störgrößen, Quellgrößen an irgendeinem Ort R' zum Zeitpunkt T'. Und die Aussage, das ist genau das, was er eben sagte, ist jetzt die, ich kann nicht einfach so tun, als wäre das, was jetzt hier quasi ausgesendet wird, huhu, ich bin hier, ich bin eine Ladung oder ich bin ein Strom, eine Stromdichte, dass dieses Signal, was jetzt hier ausgesendet wird, spontan, simultan, zum selben Zeitpunkt T gleich T' hier an meinem Messpunkt R und T auftaucht. Sondern wir wissen ja, dass das nur mit irgendeiner Lichtgeschwindigkeit C passiert, maximal. Und wenn das jetzt hier mit einer Lichtgeschwindigkeit C nur funktioniert, dann muss ja dieser Raum oder dieser Abstand R minus R' erstmal mit einer gewissen Zeitspanne Delta T überbrückt werden. Das heißt also, wenn das hier zum Zeitpunkt T' ausgesandt wird, dann kriege ich hier nochmal ein Plus R minus R' durch C dazu, damit es dann zum Zeitpunkt T da vorne tatsächlich ankommt. Und das ist das, was hier steht. Man könnte es didaktisch geschickter vielleicht auch so schreiben. Dann habe ich allerdings eine Klammer mehr. Da sieht man dieses T' plus Delta R durch C, T' plus Delta R durch C und dann kommt es hier zum Zeitpunkt T erst an. Umgekehrt, wenn ich jetzt hier zum Zeitpunkt T messe, an einem Ort R, dann kriege ich halt eben alle Signale nur, die quasi genau diese Bedingungen hier erfüllen. Von dem Punkt hier, R2', T2', habe ich zu dem Zeitpunkt T noch kein Signal. Also, nee, falsch, machen wir es so. Also ein Ort R2' zum Zeitpunkt T', also zum selben Zeitpunkt hier, da gibt es noch kein Signal. Da muss ich noch weiter in die Vergangenheit zurückgehen. Also machen wir jetzt hier einen T2'. Dann gibt es auch dasselbe, also gibt es auch ein Signal, weil dann ist hoffentlich diese Bedingung R minus R2' durch C dann auch erfüllt. Das heißt also, wenn ich jetzt hier an dem Ort R zum Zeitpunkt T mir anschaue, was trägt denn dazu bei, dass ich jetzt hier so ein Potential Phi habe, so ein Vektorpotential A, oder was trägt dazu bei, um mein elektrisches Feld, mein magnetisches Feld aufzubauen, dann sind das hier Ladungen und Ströme, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten in unterschiedlichen Entfernungen mir ein Signal hierher gesendet haben. Die haben nicht alle zum gleichen Zeitpunkt ein Signal geschickt, weil sie unterschiedlich weit weg sind, sondern die müssen genau zu diesem Zeitpunkt ein Signal geschickt haben, damit diese Delta-Funktion hier erfüllt ist. Ist das klar? Wem ist es nicht klar? Ganz offen? Okay, scheinbar ist es so trivial. So, das heißt letztendlich, ja.
Kommt diese Verzögerungsbedingung tatsächlich heraus, wenn man nur die Greens-Funktion für beliebige Zeitabstände wie in der Voraussetzung ausrechnet, oder war das jetzt noch nicht so die Datenannahme?
Das ist eine gute Frage. Es gibt eine Zusatzannahme, die in dieser 4-5-seitigen Ableitung gemacht wurde. Das ist die Zusatzannahme, dass das Kausalitätsprinzip gelten muss. Ja, wird man sagen, das ist doch völlig logisch. Ja. Kausalitätsprinzip heißt ja, ich mache hier irgendeinen Hammerschlag und dann wirkt sich das anschließend da hinten aus. Nicht umgekehrt, weil ich jetzt hier irgendeine Wirkung spüre, kriege ich dann anschließend irgendwann mal da hinten einen Hammerschlag. Na, also erst die Henne, dann das Ei, aber da haben wir schon das Problem, vielleicht ist auch erst das Ei, dann die Henne. Also wir gehen immer davon aus, dass Kausalitäten halt eben vorhanden sind, dass wenn ich jetzt hier eine Ursache habe, dann habe ich später eine Wirkung. Und das ist tatsächlich eine Bedingung, die man noch zusätzlich eingebaut hat. Es gibt in dieser ganzen Ableitung zunächst mal, rein von der Mathematik her, zwei Möglichkeiten. Also wenn wir diese Residuensatz und so weiter, kriege ich zwei Möglichkeiten, nämlich ein Plus oder ein Minus. Und als Physiker sagt man dann, okay, wegen des Kausalitätsprinzips lasse ich halt eben nur das Plus zu. Von der Mathematik her hätten wir zwei Lösungsmöglichkeiten. Das ist die einzige zusätzliche Annahme, die man getroffen hat. Noch eine Frage. Nicht der Fall? Okay. Dann gucken wir mal, wenn wir jetzt das G so ausgerechnet haben, dann setzen wir mal das G in diese Gleichung für das Psi ein. Na, wir sagen uns nochmal, was ist das Psi? Das Psi ist entweder das Phi von R und T oder das A von R und T oder auch das Lambda von R und T. Also unsere Eichfunktion. Okay, mit der wollen wir uns eigentlich nicht so lange beschäftigen, aber mit dem Phi und dem A müssen wir uns schon beschäftigen, weil das sind ja letztendlich die Größen, die in das H und das E dann eintreten. Also, wenn wir das Psi von R und T jetzt haben, als Integral G, dann steht jetzt hier nicht mehr ein G, sondern steht jetzt hier ein Delta T minus T' plus R minus R' geteilt durch C. Erste Klammer, zweite Klammer, geteilt durch R minus R' mal dem F von R' und T' mal D V' dt'. Und auch hier sieht man wieder diese ganzen Störungen. Ich hatte es ja hier schon angedeutet. Also diese ganzen Quellen, je nachdem, wie man es betrachtet, ob es eine Störung ist oder eine Quelle. Das ist ja beides. Im Sinne der Ladungsdichte, also eigentlich steht hier ein Rho, oder im Sinne der Stromdichte J, die jetzt hier steht, die wirken sich alle nur dadurch aus, dass sie halt eben zum rechten Zeitpunkt mit Lichtgeschwindigkeit abgeschickt worden sind, sodass sie zum Zeitpunkt T wirklich bei uns ankommen. Und die zu früh abgeschickt worden sind, die sind schon an uns vorbeigegangen. Und die zu spät abgeschickt worden sind, die sind bei uns noch gar nicht angekommen. Die Gleichung hat aber noch etwas, was sie noch zusätzlich erfüllt, was wir eigentlich auch ganz gern immer wieder in der Physik haben. Sie erfüllt noch ein zusätzliches Prinzip. Also nicht nur das Kausalitätsprinzip, sondern das Superpositionsprinzip. Weil wir es nämlich mit Hilfe dieser Integrale quasi zulassen, dass alle Störungen, ganz egal von wo sie irgendwann mal losgeschickt werden, aber also schon mit Hilfe dieser Delta-Funktion, aber ansonsten alle Störungen, die jetzt hier irgendwo auftreten können, also hier habe ich eine Ladungsverteilung Rho, hier habe ich einen Stromfluss J, hier habe ich da drüben nochmal eine Ladungsverteilung Rho, dass all diese Störungen, die jetzt hier irgendwann mal auftreffen können, sofern sie zum richtigen Zeitpunkt T, am richtigen Ort R auftreffen, alle miteinander linear superpositioniert werden. Das heißt also, wegen dieses Vorzeichens hier haben wir das Kausalitätsprinzip. Und wegen des Integrals, ich mache es mal platt, habe ich das Superpositionsprinzip. Ja, knapp neben dran. Ja? Das ist eine ganz tolle Sache, weil wir damit halt eben zwei Prinzipien halt eben gewährleistet haben, an denen wir Physiker üblicherweise unwahrscheinlich gerne hängen. So, jetzt gucken wir es uns mal an, indem wir halt eben jetzt das Psi ersetzen durch Phi und das Psi ersetzen durch A und das F halt eben dann entsprechend durch Rho und durch J. Was da dabei rauskommt, das heißt also, das Phi von R und T ist dann gleich dem Integral Delta mal minus 4 Pi Rho. Okay, das minus 4 Pi Rho, das ziehen wir einfach mal vor die Klammer, vor das Integral. Und dann machen wir Folgendes, da steht ja das Rho von quasi R und T. Und wir ersetzen mal das Rho von R und T. Oder R' besser gesagt und T' ersetzen wir jetzt mal gleich die Delta-Funktion. Das heißt, das T minus R minus R' durch C, das ist der richtige Zeitpunkt, also dieser Zeitpunkt T', das ist der richtige Zeitpunkt, zu dem dieses Rho irgendein Signal abgesendet haben muss, damit es in das Phi hier reinschlägt. Und natürlich noch 1 durch Delta R. Das wissen wir aus der normalen Physik auch. Also was heißt normal? Normale Physik ist das ja auch. Aus der vorhergehenden Physik, dass wir noch diesen Nenner dabei haben. Ja, und was bleibt dann über? Jetzt haben wir im Prinzip schon diese Auswertung über das dt' gemacht. Jetzt haben wir noch das Integral über das dv' hier stehen. Na, also wie gesagt, wir haben jetzt hier schon mal das Delta t' ersetzt. Sieht das jeder? Jede? So, und dasselbe haben wir dann anschließend für das A. Da steht jetzt allerdings minus 4pi über c. Und hier haben wir jetzt stehen, ganz kurz, eine Sache. Ich habe jetzt gerade einen Fehler gemacht, das 4pi fliegt nämlich raus. Wo fliegt es raus? Weil das 4pi ja das, ach hier drüben steht es schon, hier steht das 4pi schon mit drin, hier ganz unten, deswegen fliegt sie raus. Minus 4pi fliegt raus, minus 4pi fliegt raus, also steht nur noch ein 1 durch c. Und dann steht hier halt eben die Stromdichte j mit r', auch wieder t minus r', Betrag durch c, auch wieder 1 durch Delta r. Und dann bleibt nur noch das Integral über V'. Also hier an der Stelle haben wir ebenfalls diese Integration über Delta T schon durchgeführt, Delta T'. Diese Potenziale hier, die nennt man auch retardierte Potenziale, weil ich quasi hier betrachte, was in der Vergangenheit irgendwann mal passiert ist und jetzt eine Auswirkung auf mich hat. Wir können es natürlich auch umgekehrt betrachten. Wir können sagen, okay, hier stehe ich und ich habe jetzt hier eine Ladungseinheit und was bewirkt die in Zukunft? Wird mir aus Kausalitätsprinzip noch wahren? Ja, aber dann wäre es das avancierte Potenzial, also im Sinne von meine Störung hier und heute, die bewirkt etwas in der Zukunft. Aber meistens messen wir ja das, was jetzt passiert und betrachten, woher kommt es. Gut, also mit Hilfe dieser beiden Potenzialen können wir dann quasi, also umgekehrt, mit Hilfe von Rho und J können wir auf diese Potenziale dann schließen. Das Rho und das J sind jetzt Größen, die irgendwo im Raum verteilt sind, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten jetzt irgendwas ausgesandt haben, natürlich. Und dann halt eben jetzt und hier ein Phi-Potenzial, ein A-Potenzial erzeugen, was dann ein E- und ein H-Feld wiederum erzeugt. Über diese Gleichung, die wir vorhin ebenfalls auf der Tafel stehen hatten. Und da machen wir das nächste Mal weiter, dass wir uns zunächst mal einfach mal so ganz einfaches System betrachten, einfach mal eine Ladung, die irgendwo an einem bestimmten Ort halt eben mit einer bestimmten Geschwindigkeit fliegt, weil ganz offen in der Tafelphysik können wir natürlich nicht irgendwelche Ladungsverteilungen ausrechnen. Also da müssen wir uns halt eben auf irgendwelche Kleinkram beschränken, weil sonst ist es ja für uns hier nicht handelbar. Aber wir kriegen über diesen Kleinkram halt eben so etwas wie einen Hertzschen Dipol raus. Okay, schöne Hauptvorlesung, schönes Wochenende, bis nächste Woche.